Das ist jetzt primär ja im Unternehmenskontext meine Motivation, also zu zeigen, es geht anders. Wir können anders miteinander umgehen. Wir können uns viel Energie und Stress sparen, indem wir lernen, mehr zu uns zu gucken und in dieses Miteinander zu gehen, indem wir auch offen und ehrlich miteinander sind. Die Menschen in diese Erfahrung zu bringen, wow, so fühlt es sich an, wirklich von einem anderen Menschen verstanden zu werden, wirklich einen Raum zu haben, in dem ich entspannen kann, in dem ich sein kann, in dem ich mich ausdrücken kann, was tatsächlich in mir vorgeht und was ich gerade brauche. Und das ist nicht immer zu bekommen in dem Moment, aber allein sich darüber austauschen zu können.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute ein Gespräch mit Susanne Maria Zaninelli, Martin Permantier und unserem Gast Katharina Brinkmann. Katharina ist Coach, Mediatorin und Kommunikationsberaterin. Sie unterstützt Menschen und Teams dabei, sich zu reflektieren, innere Klarheit zu gewinnen und diese zu kommunizieren. Die gewaltfreie Kommunikation als Grundlage ihrer Arbeitsweise in allen Formaten versteht sie als Haltungskonzept und damit als Weg zur persönlichen Entwicklung und bewussteren Beziehungsgestaltung. Und genau darüber tauschen sich Katharina und Susanne in dieser Folge aus. Über die GfK und warum die Haltung der Menschen, die sie praktizieren, entscheidend dafür ist, welche Wirkung sie entfalten kann. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo hier bei Ich für alle. Ich freue mich heute ganz besonders Katharina Brinkmann zu begrüßen. Hallo Katharina.
Hallo Martin. Hallo Susanne.
Katharina, du bist Coach, Mediatorin und Teamentwicklerin und hast als Basis für deine Arbeit die gewaltfreie Kommunikation. Und deswegen bin ich heute auch nicht alleine hier, sondern habe auch noch Susanne Zaninelli mitgebracht, die sich auch sehr gut auskennt mit der gewaltfreien Kommunikation. Und dann dachte ich doch, Mensch, wenn wir so ein Thema haben, ist doch super, wenn ihr beide euch da mal in der Tiefe unterhaltet. Katharina, was machst du denn genau mit dieser gewaltfreien Kommunikation?
Ja, also vielen Dank erstmal für die Einladung und ich freue mich auch ganz besonders, dass Susanne dabei ist, dass wir da heute uns austauschen können über das Thema. Wir hatten ja schon mal hier und da kleine Gespräche darüber und habe gemerkt, da sind wir echt auf einer Wellenlänge. Da freue ich mich ganz besonders auf den Austausch heute. Und ja, was mache ich mit der GfK? Die GfK, wie du schon eingangs gesagt hast, ist für mich ein Konzept, eine Basis, auf der meine Arbeit als Coach, als Mediatorin und ja eben auch in der Teamentwicklung beruht. Das heißt, es ist nicht wirklich eine Methode, die ich nur nutze, sondern die ich versuche, in meiner Arbeit zum Leben zu erwecken.
Und wenn ihr beide mir jetzt mal vielleicht, oder zuerst Katharina, und dann kannst du ja vielleicht ergänzen, Susanne, und dann auch übernehmen, ja, wenn ihr mir mal erklärt, was ist denn eigentlich gewaltfreie Kommunikation? Wie kann man das denn so einfach mal beschreiben?
Die gewaltfreie Kommunikation ist ein Haltungskonzept. Und das ist erstmal gar nicht einfach zu beschreiben, finde ich, weil es auch ganz viele Missverständnisse drüber gibt, was dieses Konzept dann eigentlich macht oder kann oder ne, ob es jetzt eine Methode ist, die angewendet wird. Auf jeden Fall ist es ein Konzept zur Selbstreflexion, würde ich sagen. Ein Konzept, was dich in Verbindung mit dir selbst bringt, ja, und mit der du in der Lage bist zu erforschen, so was geht eigentlich in mir vor.
Ja, ich glaube auch, dass man wirklich so erst bei sich anfängt mit der GfK, was ja die Voraussetzung ist, um auch überhaupt einen anderen zu verstehen, mal sich selbst zu ergründen, um dann fähig zu sein, sowas wie eine empathische Vermutung machen zu können. Aber ich stimme dir voll zu, es fängt zuerst immer bei sich selbst an.
Ja, und da ist ja schon eins der großen Missverständnisse. Es wird ja oft als Sprachmodell weitergegeben. Es gibt ja diese vier Elemente der GfK, Martin, das wolltest du bestimmt auch noch drauf hinaus. Die Beobachtung, das Gefühl, das Bedürfnis dahinter und dann mündet das Ganze idealerweise in eine Bitte, die ich formuliere. Und ja, wenn man anfängt, das so zu lernen, dann wird's oft hölzern, weil man versucht zu sagen, so, ich beobachte das und ne, ich fühle dabei das und dieses Bedürfnis steckt bei mir dahinter und ich bitte dich jetzt irgendwie in eine Verhaltensänderung zu gehen. Ja, und dann denkt sich das Gegenüber so, was? Bitte, also, was willst du jetzt gerade von mir? Also, es trägt überhaupt nicht dazu bei, dass wir uns besser verstehen, dass das Verständnis vielleicht auch für mich wächst, dass sich irgendwie Lösungen auftun, sondern es führt erstmal in der Regel dazu, dass die Kommunikation eigentlich gestört wird.
Ja, das Interessante ist, das ist ja nicht normal. Diese vier Schritte durchzugehen, ist ja nicht normal. Die Frage, die ich mir dann im Laufe meiner Ausbildung gestellt habe, ja, was ist denn überhaupt normal? Vielleicht wäre doch das Normale und auch das Sinnvolle, nur vorher haben wir es nicht gelernt, also ist es nicht normal. Also alleine dieses, was ist denn schon normal und natürlich auch immer unter dem Aspekt gesehen, wie lebensdienlich ist es oder wie nicht lebensdienlich? Und zugleich, ich stimme ja voll zu, Katharina, diese vier Schritte am Anfang, vor allem wenn man dann noch so an der Methode hängt, lenken eher ab, als dass sie förderlich sind.
Könnt ihr die nochmal so ein bisschen ausführlicher beschreiben, die vier Schritte, um da so eine klarere Vorstellung zu haben? Also wenn ich jetzt irgendwie jemand was sagen will, normalerweise würde ich sagen, hey, nerv mich, mach mal anders. Ja? Was wäre denn jetzt das Neue an der anderen Art von Kommunikation?
Also die Grundidee der vier Elemente ist, mal zu sich selbst zu gucken. Also gar nicht unbedingt während der Situation, weil das kaum möglich ist. Da läuft ja unser Autopilot erstmal mit, ne? Also wir reagieren reflexartig, so wie wir es gelernt haben, so wie wir es 40 Jahre gemacht haben. Ja, also ich habe Kundinnen und Kunden, die wirklich so diesen Wunsch haben, dass es sich von jetzt auf gleich verändert. Und der Wunsch ist ja auch total nachvollziehbar. Aber dann sagt es auch immer, Mensch, wir haben, ne, du hast 30, 40, 50 Jahre gelernt, so und so zu reagieren, dass die Strategien aufgebaut, wie du mit bestimmten Situationen umgehen kannst. Das funktioniert nicht, dass wir da jetzt in der Situation quasi über Nacht und auch nicht nach ein paar Monaten anders reagieren. Aber was die GfK kann und was wir mit diesen vier Schritten, und deswegen dienen sie ja trotzdem noch als Orientierung, ja, oder können sie als Orientierung dienen, wenn eben auch nicht als Sprachabfolge, dass wir mal einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, das und das ist gerade passiert. Ja, also im Meeting bin ich gerade irgendwie, habe ich vollkommen die Nerven verloren. Und vielleicht gelingt es nicht im Meeting, aber wenn sich die Emotionen so ein bisschen beruhigt haben nachher, sich dann mal ins Büro zu setzen und nicht direkt wieder an die nächste Aufgabe zu gehen und zu verdrängen, was da gerade passiert ist und mich wieder abzulenken mit irgendeiner anderen Aufgabe, sondern mal zu gucken, was ist denn da jetzt eigentlich gerade passiert? Was ist die Tatsache? Okay, also Kollege Y hat was gesagt, was mich da gerade richtig auf die Palme gebracht hat in dem Moment. Die Tatsache ist, ja, dass die Zahlen in der Präsentation vielleicht nicht gestimmt haben. Punkt. So, das ist erstmal die Tatsache. Aber jetzt ist das Interessante und wie du schon sagst, Susanne, das haben wir halt nicht gelernt, dann mal zu hinterfragen, wie geht's mir damit jetzt eigentlich? Was verbinde ich damit jetzt für ein Gefühl? Ja, vielleicht frustriert mich das gerade total. Und hinter dem Gefühl steckt eben ein Bedürfnis. Also die GfK oder der Marshall Rosenberg, der Begründer der GfK, der geht eben davon aus, dass Menschen alle die gleichen Bedürfnisse haben. Und diese Bedürfnisse treiben uns an in allem, was wir tun tagtäglich. Ja, also treibt mich vielleicht ein bestimmtes Bedürfnis an, ja, dass die Zahlen eben korrekt sein müssen in dieser Präsentation. Und wenn sie das nicht sind, dann bringt mich das auf die Palme, weil mein Bedürfnis in dem Moment eben verletzt ist. Und wenn wir es schaffen, finde ich, am Anfang allein schon bis zu dem Gefühl zu kommen und erstmal wahrzunehmen und anzuerkennen, dass ich gerade echt frustriert bin deswegen. Dann ist das schon mal ein Riesenfortschritt zu, ich gehe ins Büro und gehe gleich in das nächste Meeting oder trage meinen Groll den ganzen Tag mit mir rum, ja, und kann ihn nicht loslassen oder übertrage ihn vielleicht dann noch auf den nächsten Kollegen. Das ist ja dann auch so ein schöner Domino-Effekt, der dann darauf passiert. Sondern kurz innezuhalten, ja, das ist eben diese Beobachtung und die Gefühlswahrnehmung erstmal, oh, hey, was ist da gerade eigentlich passiert?
Und ich finde ja auch spannend, wenn wir das Gefühl benennen können, dass es ja immer ein Hinweis für das Bedürfnis ist, weil Bedürfnisse sind ja gemeinerweise abstrakt. Ja. Also Wertschätzung und Zuwendung und Liebe und so weiter. Wie fühlt sich das denn an? Das ist das, was ich eruieren kann, aber ich kann ja diese ganzen Bedürfnisse, die wir haben, nach Kontinuität und Flexibilität, zum Beispiel, dass das alles so ganz, ganz genau und korrekt ist, mit den Zahlen, das sind ja jetzt so abstrakte Geschichten, die können wir nur übers Gefühl spüren. Und die Gefühle sind die Pointers für die Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse auszusprechen, es ist für uns schon ungewöhnt, Gefühle auszusprechen. Und zwar die konkreten Gefühle in für diese spezifische Situation, die ja wieder gekoppelt ist, welches Bedürfnis ist nicht erfüllt oder erfüllt. Dann habe ich natürlich angenehme Gefühle. Und das ist ein Prozess, der geht tief hinein, tief in mein Innerstes. Und so tief gehen wir normalerweise, bis jetzt zumindest in den Haltungen vorher. Das ist etwas, wo wir eher emotieren und weniger uns mit dem Kopf auch überlegen, wie du sagst, erst einmal beschreiben, um was geht's eigentlich, dann spüren, fühlen, weil ich kann sie jetzt benennen, auch anerkennen, um dann überhaupt zu sagen, ja, und um was geht's eigentlich? Was ist hier erfüllt und was ist nicht erfüllt? Und da sind wir ja eigentlich schon ganz tief drinnen in unserem Innenleben. Und der letzte Schritt natürlich dann noch zu sagen, ja, und die Bitte, das ist ja auch so was Interessantes für mich gewesen. Was ist der Unterschied zwischen einer Bitte und einer Forderung? Weil ich kann sagen, und würdest du jetzt bitte das nächste Mal ein bisschen sorgfältiger sein und schauen, dass die Zahlen stimmen? Könnte ich sagen. Ja, ob das jetzt eine Bitte oder eine Forderung ist, entscheidet immer, wenn die Person zum Beispiel Nein sagen würde. Ja, was ist denn ein Nein? Ein Nein ist nichts anderes als ein noch nicht erfülltes Bedürfnis. Das habe ich noch gar nicht erkannt. Ich kann natürlich auch hergehen und sagen, bist du wieder mal renitent? Ja, und das ist genau das, was eben GFK nicht macht. Da ist für mich so ein Schlüssel gewesen, die Absenz von Urteilen, sondern das Benennen von Gefühlen und Bedürfnissen. Und das macht's milder und wohlwollender.
Und nimmt auch den Druck raus. Ja, also ein großes Missverständnis ist ja, ich darf nicht mehr bewerten. So, wir bewerten ja permanent den ganzen Tag. Es ist ja Teil unseres Seins und auch so wichtig. Wir müssen ja tagtäglich priorisieren und abwägen und schauen, ne? Ist dann irgendwo eine Gefahr um uns herum? Insofern ist das ja gar nicht möglich und auch nicht sinnvoll, nicht zu werten. Nur sich der Bewertung eben bewusst zu werden.
Und der Unterschied auch zwischen verurteilen und bewerten. Das ist ja für mich auch immer ein ganz großer Unterschied. Die Haltungen sind ja auch Wertungen, sind Werte und damit bewerten wir auch. Aber wir verurteilen nicht. Und das ist für mich wieder die Haltung.
Genau, und noch eine ganz wichtige Unterscheidung auch beim zweiten Element, den Gefühlen, Susanne, wie du es gerade ansprichst. Denn also allein da die Herausforderung ist ja schon, ein Gefühl von einem Gedanken zu unterscheiden. Ja, so dahinter zu kommen, was ist denn jetzt ein tatsächlich echtes Gefühl? Das, was wir oft als Gefühle benennen, ja, ich bin enttäuscht, ich fühle mich vorgeführt, ja, oder sowas, das sind ja keine Gefühle. Das sind ja letztlich Gedanken, die wieder jemand anders ja involvieren, ja, also die jemandem anders ja irgendwo auch die Schuld dafür zuweisen, dass es mir so geht, wie es mir geht. Und wo du Bitte und Forderung ansprichst, Ich bin tatsächlich dazu übergegangen, in den Formaten, in denen ich die GfK weitergebe, Bitte und Forderung erstmal weitestgehend auszublenden. Ja, ich stelle es als Element vor, es gehört dazu, keine Frage, weil ich gelernt habe, dass der Wunsch, ganz, ganz schnell in der Lage zu sein, eine konkrete Bitte zu formulieren, ja, und vielleicht diesen Unterschied zwischen Bitte, Forderung noch gar nicht so richtig, ja, erfahren zu haben, ja, weil wie du sagst, die Unterscheidung wird ja erst deutlich, wenn ich ein Nein erhalte auf meine Bitte und dann gar nicht mehr weiß, wie ich damit umgehen soll, ja, oder völlig wieder ins alte Muster verfalle. Erst dann weiß ich ja, okay, habe ich wirklich die Haltung hinter der Bitte gehabt, ja, oder habe ich eigentlich eine Forderung ausgesprochen, aber sie eben nur als freundliche Bitte, pseudofreundliche Bitte formuliert. Und weil eben diese Verführung so groß ist, sofort diese ersten drei Schritte möglichst schnell durchzuarbeiten, um dann zum Punkt Bitte zu kommen, bin ich wirklich dazu übergegangen zu sagen, wir blenden das erstmal weitestgehend aus, ja. Die ersten beiden Elemente, also wirklich dieses Lernen zu beobachten, in die Reflexion zu kommen, Gefühle wahrzunehmen, Gefühle von den Gedanken unterscheiden zu können, die sind schon so herausfordernd, die dauern schon so lang, gerade im Transfer in den Alltag. Ich begleite ja in Unternehmen, eben entweder Einzelpersonen oder Teams, wirklich langfristig. Das ist immer mein Ziel, in die langfristige Begleitung zu kommen, um wirklich den Transfer in den Alltag auch zu schaffen. Weil da zeigen sich nachher die Herausforderungen. Und dann sind es eben meine Kundinnen und Kunden, die anrufen und sagen, ich habe hier gerade so eine Situation, können wir die mal durchsprechen? Und da passiert die Veränderung. Ja, nicht indem wir in ein Seminar gehen und einmal die vier Schritte lernen, jetzt wissen, was die GfK ist und dann am Montag ins Büro gehen und sagen, so, und jetzt spreche ich in GfK und alle werden mich jetzt verstehen. Das ist auch ein Satz, den ich gerne bringe. Ihr geht ins Büro oder ihr geht nach Hause und tut so, als sei nichts gewesen. Ja, ihr habt nichts Neues gelernt in dem Moment. Ihr habt neuen Input bekommen. Ja, aber das Lernen, das erfolgt durch das Üben, durch das Anwenden, durch Fehler machen, durch Reflektieren dieser Fehler. Und dann irgendwann entwickelt sich eben die Haltung. Ne? Da sind wir ja schon beim Thema Haltungsentwicklung jetzt.
Wie machst du das denn, Katharina, wenn du in Unternehmen bist? Diese Begleitung, wie schaut die denn aus? Denn das kann ich ja nachvollziehen und das wissen ja alle. Da macht man mal ein Seminar und es war ganz super toll und erhellend und alles. Und dann kommt man zurück und ist wieder in dem alten System. Das eine ist vielleicht, dass man dann versucht, eins zu eins was umzusetzen, was dann ganz hölzern klingt und die Leute sagen, warst du in einem Seminar? Oder, dass man dann auch sehr schnell wieder vergisst. Aber dieses lebenslange Lernen, sich da ja zu schulen, wie begleitest du da die Menschen in Unternehmen?
Also wenn ich in Unternehmen bin, dann geht es meistens um Teamentwicklung im Kombination mit der GfK. Also natürlich kommt es auch vor, dass konkret angefragt wird, ne? Wir wollen die GfK lernen, erlernen. Dann geht es ganz konkret um das Konzept. Und auf der anderen Seite ergibt sich das oft eben über die Teamentwicklung zum Thema Kommunikation. Also ich mache ja dann auch Kommunikation und Konfliktberatung. Das heißt, ja, Teams wollen sich mit ihrer Kommunikation, mit ihrem Konfliktverhalten auseinandersetzen. Und dann könnte die GfK eben ein Bestandteil sein. Und da das eben meiner Arbeit zugrunde liegt als Hauptkonzept, kommen wir dann da schnell dahin, dass ich anbiete, wir können da mal reinschnuppern und mal schauen, ja, dass das Team für sich eben entscheidet, ist das Konzept, mit dem sie sich gerne mal auseinandersetzen möchten. Da geht es ja dann oft auch um Empathie. Ist ja auch ein großes Wort mittlerweile, dass alle empathischer, wertschätzender miteinander kommunizieren möchten, was, glaube ich, auch sehr konfliktbehaftet an sich schon sein kann. Deswegen immer diese Kombination auch aus Kommunikation und Konfliktverhalten oder Management. Ja, und dann starten wir in der Regel mit einem Zweitages-Workshop, um uns da mal mit auseinanderzusetzen. Und da geht es dann aber, wie gesagt, für mich nicht darum, die vier Schritte irgendwie weiterzugeben, sondern für mich geht es darum, den Raum für Erfahrung aufzumachen. Und zwar die Erfahrung, dass es möglich ist, miteinander anders umzugehen. Dass es möglich ist, in relativ kurzer Zeit in einen Perspektivwechsel zu kommen, in eine Verständigung miteinander. Und da bringe ich dann eben unterschiedliche Übungen mit, die das ermöglichen. Ja. Da geht es dann im Kern natürlich um Bedürfnisse. also sich selbst damit auseinanderzusetzen, in dem Setting, das wir gerade haben, in der Übung, die wir gerade machen, wie geht's mir denn dabei? Ja, und welche Bedürfnisse könnten da eben gerade verletzt worden sein durch die Art, wie wir miteinander umgegangen sind, ne? Welche wurden vielleicht auch erfüllt durch die Art, wie wir miteinander umgegangen sind. Also ganz doll quasi spielerisch über diese Übung in die Selbstreflexion zu kommen und zu verstehen, aha, je besser ich mich verstehe, desto besser kommen wir auch hier miteinander in die Verständigung.
Kannst du da mal so ein ganz konkretes Beispiel geben? An einem Beispiel noch einmal das genau erläutern, was du gerade so gesagt hast.
Ja, also sehr eindrucksvoll ist für die Teilnehmenden immer zu verstehen, wir können das gleiche Bedürfnis haben und wir haben aber unterschiedliche Wege, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Da gebe ich immer gern so zur Erklärung erstmal das Beispiel von Urlaub. Ja, als Familie wollen wir gemeinsam in den Urlaub fahren und die einen möchten lieber in die Berge, die anderen möchten lieber den ganzen Tag irgendwo am Strand liegen und da entsteht schon der Konflikt darüber, so wo geht's denn jetzt eigentlich hin? Wenn man sich dann aber vor Augen führt, die eine Hälfte der Familie sowie die andere Hälfte der Familie haben das Bedürfnis nach Erholung. So, aber wie wir uns erholen, kann unterschiedlich aussehen. Ja, die einen wollen lieber Aktivurlaub und mit dem Rad durch die Berge fahren und die anderen möchten eben lieber am Pool liegen und lesen den ganzen Tag oder Musik hören und sich ein bisschen bräunen in der Sonne. Und wenn wir uns auf dieser Ebene begegnen, dann fällt es viel leichter, sich darüber zu einigen nachher, wo es denn hingeht. Ja, dann finden wir eben einen Urlaubsort, wo wir sowohl mal am Strand liegen können, als auch in den Bergen Rad fahren können. Und das versuche ich dann eben anhand dieses Beispiels, die Teilnehmenden auch in den Unternehmensalltag übertragen zu lassen und mal zum Beispiel in Zweierkombination zu überlegen, okay, welches Bedürfnis haben wir denn so in unserem Arbeitsalltag? Also welche Bedürfnisse erfüllen wir uns auch mit Arbeit? Ja, denn auch mit Arbeit erfüllen wir uns ja letztlich Bedürfnisse. Für den einen ist es dann eben Selbstwirksamkeit zum einen, ja, und für den anderen ist es Kreativität. Ja, und so können wir dann überlegen im Team, in dem wir gemeinsam zusammenarbeiten, was sind eigentlich so unsere Wege, um uns diese Bedürfnisse zu erfüllen? Und wo kann es vielleicht auch Überschneidung geben? Und wo kann es aber auch Konfliktpotenzial geben?
Ja, das ist so schön, weil da kann ich mich jetzt gut erinnern, wie ich beim Klaus Karstedt die Ausbildung gemacht habe vor gut 15 Jahren. Da war das Schlagwort dann immer Kreativität auf der handlungsstrategischen Ebene entwickeln. Wir haben teilweise dieselben Bedürfnisse, zum Beispiel, ich möchte gut mit dir zusammenarbeiten. Also dieses Kooperationsgefühl, das liegt mir ganz, ganz am Herzen, dir genauso. Aber die Handlungsstrategien, der Weg dahin zu kommen, ist ein völlig unterschiedlicher. Und jetzt nochmal eine Kreativität zu entwickeln, die also wirklich so das Bedürfnis auf eine Art und Weise erfüllen, dass beide auch damit gut leben können. Und das ist etwas, was ich glaube, was ich an der GfK so mag, dieses Öffnen des Raumes für kreative Handlungsstrategien. Manchmal haben wir unterschiedliche Bedürfnisse und da ist es dasselbe dann. Wie können wir vielleicht Handlungsstrategien entwickeln, die beide Bedürfnisse erfüllen? Und das ist, finde ich, so das Herzstück der GfK, was ich sehr, sehr, sehr schätze. Und sag mal, wie bist du denn eigentlich dahin gekommen? Wie war denn dein Weg dahin?
Mein Weg zur GfK war auch ein sehr langer, muss ich sagen. Also ich komme ja wirklich aus dem Bereich der Kommunikation. Ich habe 15 Jahre im Bereich der Kommunikation gearbeitet, in unterschiedlichen Positionen und Unternehmensarten. PR habe ich gemacht, Journalismus, Marketing, Markenstrategie, also so diese ganz klassischen Berufe, sag ich mal, in der Kommunikationsbranche. Und ich habe mich daher viel mit Kommunikationsmodellen natürlich auch auseinandergesetzt. Habe aber über die Zeit gemerkt, dass mich mehr interessiert, wie wir miteinander kommunizieren. Ja, also wie wir übereinander reden, wie wir aneinander vorbeireden, wie wir über uns selbst reden. Also ganz viel eben auch mit Verhalten, ja, wie wir miteinander umgehen. Dass mich das wahnsinnig interessiert und habe mich da dann immer weiter reingearbeitet und bin irgendwann schon mal auf die GfK gestoßen. Und das hat mich aber noch nicht so gepackt, weil ich es eben wie es bei vielen so ist, weil ich es eben als dieses Sprachmodell kennengelernt habe. Ja, und dann hat man, ne, privat noch so seine Themen. Ich bin dann junge Mutter gewesen, habe natürlich auch gemerkt, dass ich als Mama so an meine Grenzen stoße mit Kleinkindern, die dann ihre Gefühle ja gar nicht äußern, sondern zeigen, ungefiltert zeigen, dass da eine Diskrepanz war zwischen meinem langen Weg in der Kommunikation und dem, was ich aber selbst teilweise auch im wahrnehmen konnte und spüren konnte. Und darüber bin ich nachher nochmal anders auf die GfK aufmerksam geworden und habe dann auch schon anders verstanden, ja, im Zuge von viel Achtsamkeitsarbeit, die ich gemacht habe über Jahre und Meditation und diese Achtsamkeitspraktiken, dass es eben vielmehr darum geht, sich erstmal selbst wahrzunehmen und zu spüren. Und in dieser Kombination hat es dann Klick gemacht. Ja? Also da habe ich dann über den Markus Fischer, das ist mein Ausbilder in der GfK, und die Alexander Buß, ja, die beiden, die eben auch sehr, sehr viel Wert darauf legen, in die Selbstempathie erstmal zu kommen, also sich selbst empathisch zu begegnen, selbst wahrzunehmen, was in einem ruckelt, das ernst zu nehmen und darüber ja zu verstehen, was erwarte ich eigentlich von anderen Personen, was brauche ich eigentlich von anderen Personen, ja, was brauche ich von meinem Umfeld.
Ich finde, das war für mich auch so ein zentraler Punkt, das Erkennen von dem, was ich brauche, das Benennen können, weil wir da oft auch fast sprachlos sind, wir sind ja nicht gewöhnt auszusprechen, und im dritten Schritt das Anerkennen, das sich selbst annehmen mit dem, wie es ist. Das ist ja so fast wie eine Selbstliebe. Und wenn wir uns nicht anerkennen können selbst, ja, wie kann ich denn jemand anderen anerkennen? Also ist das immer die Grundvoraussetzung. Und das ist etwas Wunderschönes in der GfK, das ja so in die Haltung hineinwächst dadurch, in dieses relativierend individualistische, wie wir es im Haltungsmodell beschreiben, dass die auch letztendlich alles sein darf, nämlich die angenehmen und die unangenehmen Gefühle. Und das ist ja schon ein Riesenschritt, dieses es darf alles sein und ich erkenne es, ich benenne es und ich anerkenne es. Und wie war das für dich denn so auf diesem Weg dahin? Warum hast du das Gefühl gehabt, dass es für Menschen wichtig ist, sowas zu wissen, so mit sich umgehen zu können?
Das ist eine gute Frage, da muss ich kurz drüber nachdenken. Mhm. Weil es mich mit mir selbst in Kontakt gebracht hat. Weil ich nicht das erste Mal, sondern es war ja wirklich auch ein Prozess, aber mit der Zeit gemerkt habe, dass ich Dinge verändern, dass sich Beziehungen verändern, dass sich der Kontakt zu mir selbst verändert, dass ich entspannter werde.
Warum wirst du entspannter? Warum?
Na, Gefühle sind immer Wegweiser, wie du es vorhin auch schon gesagt hast. Die wollen uns was sagen. Und solange wir diese Gefühle nicht wahrnehmen und nicht anerkennen, ja, also wirklich den ersten Schritt einfach nur sagen, hey, Wut, Angst, Freude, Trauer, ich sehe dich. Okay, ich nehme das gerade wahr, ich bin gerade wütend, Punkt. Und das ist ja eigentlich das Schöne am Körper auch. Ja? Wenn er diese Information einmal gesendet hat, dann tritt in der Regel eine automatische Entspannung rein. Ja, und solange wir diese Gefühle immer in uns tragen, ohne sie wahrzunehmen, ohne sie zu zeigen, aus welchen Gründen auch immer. Das ist ja hochkomplex, ja, was dahinter steckt. Solange bauen die immer wieder aufeinander auf, ja. Und dann türmt sich das so auf, auch innerlich, ja. Es gibt ja dann die Personen, die alles direkt rauslassen müssen, ja, ungefiltert, ohne sich dennoch darüber im Klaren zu sein, was da gerade in ihnen vorgeht. Ja? Und es gibt die Personen, die eben nichts nach außen lassen, die alles mit sich selbst ausmachen. Das ist dann irgendwann so ein Implodieren. Die einen explodieren, die anderen implodieren. Ja? Und beides ist nicht gesund.
Und ja, und inwieweit trägt denn dann die innere Entspannung dazu bei, wie wir auch mit anderen umgehen? Weil du sagtest, die Beziehungen verändern sich. Was macht es denn dann, sozusagen, wenn ich im Innen, weil ich mich selbst spüre und damit auch entspannter werde, was macht es denn mit dem anderen, wenn ich mit dem in Kontakt bin und mit dem spreche?
Na, grundsätzlich, glaube ich, hören wir auf. Zumindest wird es weniger, dass wir den anderen die Schuld dafür zuweisen, dass wir uns gerade fühlen, wie wir uns fühlen. Ja, und ich glaube, das Konfliktpotenzial wird dadurch deutlich minimiert. Was ja nicht heißt, dass wir keine Konflikte haben sollen. Also Konflikte sind ja wahnsinnig wichtig und Konflikte bringen ja auch in Verbindung.
Die Frage nur, wie wir miteinander umgehen.
Ja, genau, wie wir miteinander umgehen dabei und ob wirklich aus jeder Kleinigkeit auch ein Konflikt entstehen muss oder ob es sich eben so lange innerlich quasi auftürmt, dass es dann doch irgendwann explodiert sein muss. Und ja, wenn ich eben schneller wahrnehme, okay, mich nervt es schon wieder irgendwie, dass der Müll nicht rausgebracht ist, aber mir ist es ja wichtig, dann mache ich es halt jetzt selbst. Und gehe danach nochmal in den Kontakt mit meinem Partner oder meiner Partnerin, um darüber zu sprechen, wie wir denn hier gemeinsam für Ordnung sorgen in diesem Haushalt. Dann ist das eben was anderes, als wenn ich daran vorbeigehe, mich tagelang darüber ärgere. Ja, der Müll leert sich trotzdem nicht und ich lasse das dann irgendwann ja mit einer geballten Ladung Frust eben an meinen Partner oder meiner Partnerin aus. Ja, also das sind ja so ganz kleine, man könnte über das Beispiel lachen, aber das ist es ja, was uns den Alltag so schwer macht. Wir verbrauchen so viel Energie für diese Mikrokonflikte, dass wir eigentlich gar keine Energie haben, uns um die wirklich wichtigen Themen, um wirklich wichtigen, wirklich verbindenden Dinge im Leben damit auseinanderzusetzen.
Also eine Erfahrung von mir war ja auch noch so, warum sich Beziehungen entspannen, weil ich ja nicht nur mich selbst besser kennenlerne, auch aufhöre, die Schuld jemand anderen zu geben. Ich nehme Verantwortung für meine eigenen Gefühle. Das ist ja auch meine Geschichte. Ich frage auch die andere Person, sagst du dieses oder jenes oder tust du dieses oder jenes, weil es dir um was geht? Ja, ich vermute, diese empathische Vermutung, ich versuche das Bedürfnis des anderen auch irgendwie zu erahnen und zu benennen. Und das Schöne ist, dass es Menschen hilft, vor allem Menschen, die nicht gewöhnt sind, ihre Bedürfnisse auszudrücken. Ich kann dich ja nicht fragen, was hast du denn für ein Bedürfnis? Klingt erstens komisch und zweitens, die meisten Menschen können es noch nicht mal benennen. Nein, sondern ich mache diese empathische Vermutung und das Schöne ist, dass die Person sagen kann, ja, genau, darum geht's mir doch, weil man sich so verstanden und angenommen fühlt. Und das ist etwas, wo meine Erfahrung ist, anstatt zu sagen, ja, warum bist du so widerspenstig? Oh, sagst du das, weil dir von mir Kontinuität wichtig ist? Ah ja, klar, genau. Und das ist so dieses Entspannungsmoment, weil wir über das sprechen, what really matters, ja, um was geht's denn? Und nicht über Müll raus oder rein oder links oder rechts, sondern über das, um was geht es denn? Und das ist, finde ich, so was unheimlich Entspannendes dabei. Und dann geht's auch nicht mehr ums Recht haben und dann geht's nicht mehr um richtig oder falsch. Sondern es geht um zu eruieren. Jetzt sind wir wieder bei der Kreativität, handlungsstrategisch irgendwie was zu finden gemeinsam. Und das ist ein gemeinsamer Prozess. Und dann kommen wir auch so aus der Hierarchie raus. Das ist so, finde ich, was unheimlich Entspannendes. Und es geht auch ohne die 4 Schritte mechanisch abklopfen zu müssen. Damit kann man ja auch tanzen. Um was geht's denn gerade?
Wahnsinnig wichtiger Punkt, den du noch aufbringst, mit der Empathie den anderen gegenüber. Dieser Raum entsteht ja überhaupt, mich der anderen Person zuwenden zu können, wenn ich mich mir selbst eben zugewandelt habe vorher. Ja, also wenn ich überhaupt erstmal klar darüber bin, worum es mir geht, erst dann, und das meinte ich ja eben auch, ne, erst dann, wenn ich weiß, okay, mir geht's hier um Ordnung, dann bin ich eben auch in der Lage, wenn die Emotionen wieder runtergefahren sind, dann ruhig ins Gespräch zu gehen und zu gucken, okay, wie können wir hier das gemeinsam lösen? Ja, worum geht's dir, worum geht's mir? Und das ist ja gar nicht möglich, solange wir eben immer wieder in unserem Kopf sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, gar nicht im Körper und fühlen, sondern nur im Kopf.
Ja, und die Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist so, wofür machst du denn diesen Aufwand, den Menschen etwas beizubringen, was gar nicht normal ist, weil haben wir bis jetzt nicht gelernt. Also was ist denn da so dein Bedürfnis, das du dir damit erfüllst, wenn du sagst, wir lernen, wir wollen uns was anschauen, wir wollen uns ja da entwickeln, was bisher nicht normal war?
Ich glaube fast, es war normal. Ja, also jetzt ist wieder die Frage, was ist normal und was nicht normal? Aber wir haben es uns abtrainiert. Also schlichtweg, denke ich, ist es normal zu fühlen. Wir wären keine menschlichen Wesen, wir wären keine Wesen, keine lebenden Wesen, wenn wir nicht fühlen würden. Aber wir haben uns in dieser doch sehr rationellen Welt, in der wir ja nach wie vor leben, ja, also wenn wir auch die Haltungsebenen angucken, dann sind wir noch in einer rationalen Entwicklungsphase des höher, schneller, weiter, ja, also dafür sorgen, dass wir so schnell wie möglich irgendwas verstehen, um dann weitergehen zu können zum nächsten Punkt, zum nächsten Erlebnis, zum nächsten Ereignis, zum nächsten Ziel. Und ich glaube, dass wir an einem Punkt sind, wo das eben nicht mehr funktioniert, also wo wir wieder zurückkehren müssen zu Entschleunigung, dazu uns eben mit uns selbst in Kontakt zu bringen, weil jetzt auch mit der Entwicklung der KI, mit dem Fortschreiten der Technik, gerade auch Social Media, ja, dem, was wir dort vorfinden, die Verbindung miteinander ja immer weiter auseinanderdriften. Dafür mache ich es auch. Ja, also ich habe ein ganz starkes eigenes Bedürfnis nach Verbindung mit anderen Menschen, nach ja tiefen Verbindungen mit anderen Menschen. Natürlich auch, wie glaube ich, jeder von uns verstanden zu werden und auch andere Menschen besser zu verstehen. Und das ist jetzt primär ja im Unternehmenskontext meine Motivation, also zu zeigen, es geht anders. Wir können anders miteinander umgehen. Wir können uns viel Energie und Stress sparen, indem wir lernen, mehr zu uns zu gucken und in dieses Miteinander zu gehen, in ja, indem wir auch offen und ehrlich miteinander sind. Ja, und eben nicht Schuldzuweisungen, Vorwürfe, ähnliches, diese ganzen trennenden Kommunikationsmuster, die ja auch Teil der gewaltfreien Kommunikation sind, vorschieben, sondern ja, die Menschen in diese Erfahrung zu bringen, wow, so fühlt es sich an, wirklich von einem anderen Menschen verstanden zu werden, wirklich einen Raum zu haben, in dem ich entspannen kann, in dem ich sein kann, in dem ich mich ausdrücken kann, was tatsächlich in mir vorgeht und was ich gerade brauche. Und das ist nicht immer zu bekommen in dem Moment, aber allein sich darüber austauschen zu können, ja, ob das jetzt im Team ist oder in der Partnerschaft, das verändert einfach vieles.
Ich habe eine wunderbare Erfahrung gemacht, eigentlich schon vor 30 Jahren, weil ich ja extremst im interkulturellen Kontext unterwegs war. Und da hast du ja immer mit unheimlich unterschiedlichen Handlungsstrategien zu tun. Jede Kultur hat eine völlig andere Vorstellung davon, wie wir uns Bedürfnisse erfüllen. Und ich habe aber sehr schnell gemerkt, gelingende Kommunikation kann immer nur auf dem Boden von Gemeinsamkeit stattfinden. Ansonsten sind wir halt unterschiedlich unterwegs. Und das, was uns verbindet, ist überall auf der Welt die allgemeinmenschlichen universellen Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse zu merken, egal wo, in welchem Land auch immer du sein magst, diese Bedürfnisse Sprache verstehen alle Menschen auf der Welt. Weil wir halt so auch, ja, Bedürfniswesen sind und diese Sprache, auf die runterzukommen, um was geht's denn eigentlich? Weg von dem Wie zum Was. Das, was uns verbindet. Und das ist so erstaunlich, das funktioniert überall auf der Welt. Und das ist etwas für mich so auch gewesen, wie du das beschreibst, Verbindung zu haben, in den Resonanz zu gehen mit dem, was uns verbindet. Alles andere trennt uns. Das Wie trennt uns immer, ob auf der individuellen oder kulturellen Ebene. Und immer wieder zurückzugehen zu dem, was uns verbindet und lass uns über das Wie sprechen. Und immer wieder zum Was zu kommen. Und dieses Spiel, das ist ein unheimlich versöhnliches, und es erzeugt Wohlwollen. Und dieses wechselseitige Wohlwollen, das ist so ein, ja, finde ich, fast ein haltungserweiternder Aspekt beim Ganzen. Was ist denn für dich das Haltungserweiternde bei der GfK? Wie hast du das da so erlebt?
So wie du es teilweise schon beschrieben hast gerade, ich bin bei dem Wort Unterschiede gerade hängen geblieben in Bezug auf meine Antwort. Denn für mich ist die GfK wirklich ein Geschenk, um Unterschiedlichkeiten besser aushalten zu können, um Meinungsdifferenzen besser aushalten zu können, ja, um Perspektiven einnehmen zu können, zumindest es zu versuchen, ja. Also es hat für mich auch ganz, ganz viel mit Interesse am anderen Menschen zu tun. Nicht direkt in die Abwertung zu gehen, so du denkst was anderes, du möchtest was anderes und damit entspricht es nicht meinen Vorstellungen und damit trennen sich die Wege hier, sondern sich dafür zu interessieren, was bei der anderen Person dahinter steckt und das aushalten zu können, ja, also auch diese Abgrenzung. Ja, ich bin ich und du bist du und wir sind beide okay.
Warum kann ich es denn besser aushalten?
Ich würde sagen, durch die Haltungserweiterung. Also dadurch, dass ich mehrere Perspektiven einnehmen und auch halten kann. Ja, und mit zunehmender Reife, es ist ja ein Reifungsprozess letztlich, mit zunehmender Reife auch gar nicht mehr diesen Drang verspüre, die andere Person irgendwie korrigieren zu müssen oder was richtig zu stellen, sondern einfach sagen kann, okay, hey, das ist interessant, das macht mich gerade neugierig, dass du so denkst, lass uns mal darüber sprechen. Genau. Und dann können wir immer noch, we agree to disagree. Ja, also wir können immer noch auseinandergehen und sagen, okay, wir kommen hier gerade nicht zusammen, ja, also ist in Ordnung. Ich kann das aushalten. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, Mensch vom Verhalten zu trennen. Ja, und das gelingt nicht immer, das ist wahnsinnig schwer. Aber genau das ist der Punkt in dem Moment, auseinanderzugehen und zu sagen, wir können uns immer noch als Mensch sehen. Ja, wir können uns in die Augen gucken, weil wir beide haben das Recht, hier zu sein.
Das ist ja so auch, warum man sagt, die bedürfnisorientierte Sprache oder die bedürfnisorientierte Haltung. Es gibt kein negatives Bedürfnis, es gibt keinen negativen Wert. Das darf alles sein. Das Wie, das ist sehr vielfältig.
Ja.
Und sich respektieren übers Bedürfnis, dieses Anerkennen dessen, dass das immer etwas Lebensdienliches ist. Über die Haltungen müssen wir uns teilweise schon unterhalten, denn wenn sie nicht lebensdienlich sind, dann ist es auch etwas, was wir sanktionieren dürfen. In der systemisch autonomen Haltung bin ich da ganz, ganz klar.
Ja, also das Verhalten auch. Ja?
Genau.
Also das zu sagen, so das Verhalten funktioniert halt einfach nicht, weil es zum Beispiel andere verletzt. Ja, wie du sagst, ne, auch in der Gemeinschaft als soziale Wesen einfach nicht funktioniert.
Genau, weil da taucht ja oft die Frage auch auf in der GfK, wo ist denn jetzt dann die Grenze beim Verständnis? Ja, jetzt habe ich alle Perspektiven, ist ja toll. Alles ist relativ oder wie oder was? Wo ist denn da in der GfK auch die Grenze? Wo sagt die auch Nein? Kannst du da vielleicht ein Beispiel geben? Ja.
Ja, also die Grenze ist für mich da, wo ich angegriffen werde, wo ich wirklich auch physisch mit Gewalt verletzt werde, wo gesellschaftliche Regeln für das Zusammenleben auch verletzt werden. Da auf jeden Fall. Und wie du es gerade beschrieben hast, ja, also gerade sehr empathische Menschen, die versuchen, sehr wohlwollend mit anderen Menschen umzugehen und vielleicht auch sehr selbstkritisch mit sich selbst erstmal sind, die tendieren auch dazu, wirklich Verhalten, was nicht annehmbar ist, was nicht akzeptabel ist, immer noch irgendwie schön zu interpretieren oder gut zu interpretieren. Ja, ach Mensch, ja, der hat bestimmt sein eigenes Päckchen zu tragen und hat bestimmt gerade selbst eine schwierige Phase. Also das sind ja auch schon immer im Kleinen, ne, wenn wir über Kommunikation sprechen. Ja, im Kleinen, wie wollen wir miteinander kommunizieren? Was ist da wichtig? Da dann eben auch in der Lage zu sein, Grenzen zu setzen, zu verbalisieren. Und wenn da kein Zusammenkommen ist, dann gegebenenfalls eben auch zu sagen, gut, dann ist es so. Aber dann können wir hier auch nicht miteinander weiter.
Weil wir wollen ja auch nicht mit der GfK in die nicht integrierte Seite des Relativierenden gehen. Wenn ich alles zu Tode relativiere, das ist oft ja auch so, was kritisiert wird oder was auch oft nicht verstanden wird. Aber da ist meines Erachtens die GfK ziemlich klar, wo dann die Grenze ist, wo wir dann in die nächste Haltungserweiterung des systemisch Autonomen gehen, wo wir sagen, ich schätze deine Autonomie über deine Bedürfnislage zugleich auf der handlungsstrategischen Ebene, dürfen gewisse Dinge nicht sein, wenn sie nicht lebensdienlich sind. Und da ist man sehr klar. Und meine Frage an dich wäre noch, Du hast ja dann auch eine Ausbildung gemacht und man bewegt sich ja in der sogenannten GfK-Szene auch. Wie ist es dir denn da so ergangen, wenn dir manchmal vielleicht Menschen begegnet sind, die brav ihre 4 Schritte runterdekliniert haben und trotzdem hast du das Gefühl gehabt, something is wrong here, irgendwas stimmt hier nicht. Hast du sowas erlebt und wie würdest du beschreiben, um was geht's da eigentlich? Was passiert da, wenn einem sowas begegnet?
Was passiert dann mit mir, wenn mir sowas begegnet?
Ja, also du spürst erst einmal, dass es sich eigenartig anfühlt. Da ist jemand perfekt mit den 4 Schritten. Also wenn ich sehe, dass du das und das tust, dann geht's mir so und so, weil aus diesem und jenem Grund könntest du bitte. Ich hab's perfekt runtergesagt. Und irgendwie spürst du, es fühlt sich nicht gut an. Kannst du da erklären, was da manchmal der Grund dafür ist? Wenn wir vorher so über Haltung auch gesprochen haben.
Ja. Jetzt weiß ich, worauf du hinaus möchtest. Ja, was passiert da mit mir? Also es fühlt sich hölzern an. Ja, es fühlt sich künstlich an. Ich würde sagen, bevor ich das bei anderen erlebt habe, habe ich das auch bei mir selbst wahrgenommen. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ja, also in der Anfangszeit, und das war eben diese erste Kontakt mit der GfK, da habe ich natürlich genauso reagiert und dachte, oh toll, oh, 4 Schritte, ja, ich werde mir das jetzt richtig schön einbläuen, ich werde das ein bisschen üben und in Zukunft werde ich versuchen, mich so mitzuteilen und habe erstmal die Reaktion von meinem Umfeld wahrgenommen. Ja, und die waren eben genauso, wie ich ja dann später auch reagiert habe, als mir das bewusst wurde. So, hä, was ist denn da gerade los? Also wie sprichst du denn mit mir? Es fühlt sich halt einfach unnatürlich an. Und das meinte ich ganz am Anfang auch im Gespräch. So, da ist halt dann diese Irritation darüber. Und die bringt ja nicht in Verbindung, sondern die stört die Kommunikation erstmal. Also es ist viel unnützlicher, als wenn ich erstmal ganz normal spreche und mir dann versuche, Gedanken darüber zu machen, okay, was ist jetzt hier eigentlich in unserer Kommunikation falsch gelaufen? Das fühlt sich unnatürlich an. Man stockt erstmal und denkt, hä, was ist hier los? Warum spricht die Person so mit mir? Und es kommt nichts bei mir an. Ja, also ich merke, es ist es sind Worte, aber es steckt nichts dahinter. Und das ist ja eben auch dieses Prinzip, dass die GfK halt ein Haltungsmodell ist. Ja, also wenn die Haltung hinter dem, was ich sagen möchte, nicht da ist, mir kann noch so jemand ganz nett und freundlich etwas mitteilen, aber wenn bei mir eher nonverbal, ja, also auch über Mimik, Gestik und die Energie, die mir entgegengebracht wird, dahinter steckt, die Person ist eigentlich wütend auf mich, dann ist da eine Diskrepanz zwischen dem, was gesagt ist und dem, was bei mir ankommt.
Ja, und das ist etwas, was ich auch stark so empfunden habe, wenn es aus der Haltung nur vom Kopf heraus die Schritte gemacht werden, aber die Selbstempathie und auch die Fremdempathie grundsätzlich noch gar nicht ausgebildet ist, wirkt es nicht bloß hölzern, sondern also schon fast gewalttätig. Das ist das Interessante.
Passiv-aggressiv finde ich da
genau.
So einen schönen Begriff für. Ja, also versucht in dieser Haltung zu bleiben, aber irgendwie gelingt es nicht und man versteigt sich immer mehr und versucht dennoch die schönen Worte dafür zu finden, aber eigentlich kommt da ganz viel andere Energie rüber.
Ja, und das ist wirklich etwas auf diesem Lernweg, sich so sehr bewusst zu werden. Das ist ja wieder die Haltungen auch durchlaufen. Ich nehme sie auf in einer bestimmten Haltung und dann kann ich sie erstmal nur aus meiner Haltung heraus praktizieren. Und jetzt darf ich mich weiterentwickeln, weiter erweitern, bis ich wirklich in dieser relativierenden, multiperspektivischen Haltung bin, wo sie ja hingehört. Und jetzt kann ich die Methode mit Leben füllen. Und jetzt bin ich in der Connection, jetzt bin ich in der Verbindung und in der Resonanz. Und dann trägt ja dieses einfache, Marshall Rosenberg hat doch mal so wunderschön gesagt, it's simple but not easy. Es sind popelige 4 Schritte, Halleluja, ist ja nun wirklich kognitiv keine Wahnsinnsleistung. Ja, aber fülle sie mit deinem wirklichen Sein, fülle sie mit deiner Haltung, mit dem, was dich ausmacht. Dich selbst spüren und den anderen spüren, hat eine ganz andere Qualität. Und ansonsten ist es ein Tool mit 4 Schritten, but a tool with a fool is still a fool. Wenn ich die Haltung nicht habe, und das ist auch so ein bisschen die Krux bei der GfK, weil sie eben so simple but not easy ist, dass sie auch oft, glaube ich, halt manchmal nicht richtig verstanden oder noch nicht in der entwickelten Form gebracht wird. Und ich find's auch oft ganz schön. Ich habe manchmal früher so gesagt, ich möchte gern was ausprobieren. Ich bin dabei, eine Methode zu lernen, die aber keine Methode alleine ist, sondern halt auch eine Haltungserweiterung. Darf ich mal was ausprobieren? Ich würde es ganz gern mal so formulieren wollen. Die schauen dich zwar dann an, wie wenn du ein Mondkalb wärst, aber es macht auch neugierig. Und dann kann ich mich drüber unterhalten. Also diese Selbstoffenbarung, mich als Versuchskaninchen da zu zeigen, anstatt loszulegen und dann denkt sie, jeder hast du eine an der Klatsche. Und das ist schon wieder so etwas, wo ich glaube, ja, auch da ganz offen zu sein, es ist etwas, was wir noch lernen dürfen und es ist was Wunderschönes.
Und es gehört auch dazu.
Ja.
Ich finde, es gehört auch dazu. Ich sage mal, wer einmal mit der GfK anfängt, der begibt sich auf eine Reise. Und da gibt es keine schnellen Versprechungen und da gibt es auch keine, also sehr wenige Quick Wins, finde ich, weil es wirklich ein sehr langer Weg ist. Letztens habe ich ein Team nach einem Jahr wieder getroffen. Also wir hatten vor einem Jahr angefangen zu arbeiten. Dann gab es erstmal ja teilweise im Team auch diese Hassliebe zur GfK, ja, die auch völlig normal ist. Also Menschen lernen die GfK kennen und einige gehen da wahnsinnig doll in den Widerstand, weil es eben so viel berührt, weil die GfK in Kontakt mit sich selbst bringt. Und ja, fühlen kann ja auch Angst machen. Ja, also tiefes Fühlen, wenn man es nicht gewohnt ist, kann teilweise mehr als Bedrohung wahrgenommen werden als äußere Bedrohung, glaube ich, ja, weil es vielleicht auch mit Schmerz verbunden ist, ja, weil es auch anstrengend ist. Das sage ich auch immer dazu. Das ist nichts, was wir mal so nebenbei machen, sondern es gehört dazu, sich eben doch mal hinzusetzen und wirklich zu erforschen. Und genau, und jetzt nach einem Jahr hat sich das Team entschieden, doch wir möchten da gerne nochmal weitermachen. Es hat jetzt in dem Jahr doch schon was mit uns gemacht, ja, dass zumindest eine Hälfte des Teams sich damit auseinandergesetzt hat und die wollten gerne weitermachen. Und dann hatten wir auch die Reflexionsfrage, was hat sich denn verändert? Was habt ihr denn für Erfahrungen gemacht in der Zwischenzeit mit der GfK? Und dann erwähnten ein, zwei so beiläufig, naja, auch eigentlich so richtig Erfolge kann ich gar nicht benennen, aber naja, ich habe dann halt mal so Situationen wahrgenommen und dann habe ich mich danach hingesetzt und habe das mal reflektiert für mich und dann sage ich, Mensch, toll, das ist doch schon allein ein Erfolg. Ja, überhaupt diesen Störmoment zu haben, da ist gerade irgendwas passiert, das ruckelt in mir. Und statt drüber hinwegzugehen, setze ich mich jetzt mal damit auseinander. Das ist der eine fast wichtigste Schritt am Anfang. Und danach kommen die Dinge in Bewegung. Danach kommt's ins Rollen, ja, weil man dann eben auch so eine Sehnsucht geweckt ist. Aha, irgendwie, das fühlt sich schon ein bisschen anders an als vorher. Da steckt was drin für mich. Da habe ich Lust, weiterzumachen.
Ja, und wir haben uns jetzt schon über das Warum unterhalten. Warum machen wir das? Wegen der Verbindung, wegen der Resonanz. Und wofür machst du das denn? Ich meine, wenn du so an eine zukünftige Welt denkst, an das Gestalten von Welt, wofür ist es dir ein Herzenswunsch, das mit der GfK in die Welt zu bringen?
Zum Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich mal gesagt, ich möchte zu einer friedvolleren Welt beitragen. Mittlerweile weiß ich nicht, ob das möglich ist. Wirklich eine friedvolle Welt. Ich glaube, dass Menschen immer Konflikte miteinander haben werden. Ja, dass der eine Frieden des einen auch eben einen Preis hat für den Frieden des anderen. Das gar nicht so einfach ist, da wirklich zu sagen, ich möchte zu einer friedvolleren Welt beitragen. Aber ich würde es eher runterbrechen und sagen, es ist ein Wofür, Menschen in Verbindung zu bringen, Brücken zu bauen, Menschen zum Reden zu bringen. Ja, also überhaupt wieder zu lernen, dass wenn wir miteinander reden, und zwar wirklich ehrlich und offen und mit Zeit und Ruhe und ein bisschen Entschleunigung, dass wir dann im Kleinen schon mal dazu beitragen, besser miteinander klarzukommen.
Und das Schöne ist ja, es ist nicht nur Reden, es ist ja auch Fühlen. Weil die Gefühle benannt werden und sich dieses bewusste Fühlen im Gegensatz zu Emotionen. Da reagiere ich ja, also bin ich ja sozusagen, zwischen Reiz und Reaktion ist da kein Raum. Aber beim Fühlen, da setze ich ja schon meinen Verstand ein, deswegen das benennen können. Aber dann ins Fühlen zu kommen und übers Fühlen in die Bedürfnisse, das, was uns verbindet. Ich glaube auch nicht, dass wir keine Konflikte mehr haben würden. Systemisch gesehen sind Konflikte Paradoxien, also ist ja alles drinnen, ist ja vorprogrammiert. Der Punkt ist, Ich glaube schon mehr an eine friedvolle Welt im Sinne von, dass wir uns nicht mehr bekriegen. Zugleich, wir werden die Konflikte, die da sind, die werden wir anders besprechbar machen können. Und wir werden den Raum der Besprechbarkeit eröffnen. Und der Raum der Besprechbarkeit, glaube ich, kann zu einer friedvolleren Welt führen. Wenn ich Frieden definiere im Sinne von, wir bekriegen uns nicht mehr. Und das finde ich, die GfK hat da ein unglaubliches Potenzial. Und es ist ja so viel mit Sprache verbunden. Und wir besprechen mehr und wir drücken uns anders aus. Es ist die Absenz von Verurteilung, weil wir die Perspektiven Strauß öffnen. Und zugleich ist es, dass diese Selbstoffenbarung, dieses ganz ehrliche, offene, wie es mir wirklich geht und der andere darf auch so sein. Dieses Sein dürfen hat ja schon was unheimlich Friedliches. Und das ist so eine Qualität, die das Wofür eigentlich so schön macht. Und das Warum passt perfekt genauso dazu. Möchtest du noch ein Beispiel erzählen aus deiner Arbeit, wo du mal so ein richtig schönes Erfolgserlebnis gehabt hast mit der GfK, vielleicht in der Mediation oder in einem Seminar, wo du sagst, da hat es so wunderschön gewirkt?
Oder da habe ich ganz viele Beispiele, jetzt muss ich überlegen, welches ist. Ich finde es zum Beispiel in Teams einen ganz, ganz schönen Moment und der ist eigentlich gar nicht so richtig beschreibbar. Der ist eben auch eher spürbar, wenn sie sich anders begegnen. Also wenn Gespräche nicht mehr hinter Fassaden stattfinden. Ich nehme diese Rolle im Team ein und so reagiere ich immer. Deswegen reagiere ich auch jetzt hier im Seminar so. Sondern wenn es ruhiger wird, wenn das Team gebannt auf eine Person schaut, die sich traut, sich wirklich zu zeigen, vielleicht auch wirklich mal Gefühle benennt, wenn wir über Situationen sprechen und wirklich ein Raum entsteht. Das ist immer so ein großes Wort, dieser Raum, aber es fühlt sich wirklich so an, als würde um dieses Team herum ein Kreis entstehen, ein energetischer Raum entstehen, in dem sie sich halt wirklich begegnen. Das finde ich einen ganz, 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 ganz schönen Moment. Und danach ist vieles anders. Das ist so spürbar in diesem Moment. Die gehen aus dem Seminar raus und sie sind anders als vorher, weil sie sich anders kennengelernt haben in diesem Raum. Ja, weil sich eine Person getraut hat, sich zu öffnen. Und auch das wieder ein positiver Dominoeffekt war. Dann hat sich eine andere Person geöffnet und gesagt, ja, ich war echt traurig in diesem Moment, ja, dass das und das passiert ist. Und sie merken, wir begegnen uns von Mensch zu Mensch und es passiert nichts Schlimmes. Wir zeigen uns verletzlich und es passiert nichts Schlimmes.
Im Gegenteil.
Ja. Aber das ist ja oft die Angst dahinter, ja, sich verletzlich zu zeigen, dass dann, weiß ich nicht, über einen gelacht wird oder bewertet wird oder ähnliches. Aber da entsteht eine ganz große so kollektive Erleichterung in diesem Moment, habe ich den Eindruck. Und Entspannung. Und ja, sie gehen irgendwie anders raus, als sie reingekommen sind.
Ja, und ich glaube, du hast jetzt wunderschön beschrieben, Liebe fließt. Das ist genau das, was entstehen darf. Liebe ist ja so ein Resonanzeffekt auch. Die kann ja nur fließen, wenn man sein darf. Dieses bedingungslose Ja, dieses Annehmen können in dieser unterschiedlichen Perspektivenvielfalt. Und das ist so die Kraft, die da drinnen steckt, dass die Liebe fließen darf. Und wie du so schön beschrieben hast, wenn das im Raum ist, das ist eine unglaubliche Energie und eine unglaubliche Kraft, die trägt und die mir auch weiterträgt. Und das ist so diese Motivation, die Menschen dann gerne wollen. Das will ich wieder. Da bin ich echt. Da bin ich wirklich. Und das ist was wirklich Schönes, was ich auch so erlebt habe. Und das ist so auch meine Motivation, meine Neugierde davon, noch mehr mit Menschen erleben zu dürfen, weil es so wahrhaftig ist.
Ja. Mhm. Ja, und in der Mediation fällt mir zum Beispiel auch gerade ein Beispiel ein. warum es so wichtig ist, sich eben auch über Gefühle und Bedürfnisse zu begegnen. Dieser Streit findet immer über Geschichten statt. Und mir fällt noch eine Geschichte ein, was du alles falsch gemacht hast. Und mir fällt noch eine Geschichte ein, wo alles schiefgelaufen ist. Ja, und vor 2 Wochen war dies. Und irgendwie, man erzählt sich die ganze Zeit Geschichten. Und man kommt in diesem Konflikt nicht weiter. Es verändert sich nichts. Und wenn wir dann aber in den Perspektivwechsel gehen, dann ist es, als würde so ein Knoten platzen. Wenn wir ein bestimmtes Gefühl dahinter, ein bestimmtes Bedürfnis dahinter herankommen.
Um was geht's eigentlich?
Ja, um was geht es eigentlich tatsächlich? Und die Konfliktparteien das miteinander teilen. Als Mediatorin, Mediator dann natürlich noch dazu beitragen kann, das klarer zu machen, was da gerade passiert. Ja, und was da gerade geäußert wurde. Dass dann wie so ein Knoten sich auflöst. Auch da wieder so eine Erleichterung im Raum spürbar ist. Und ab da geht es voran. Ja, ab da im Idealfall, nicht immer, aber im Idealfall lösen sich dann die Konflikte auf und man ist plötzlich in der Lage, sich tatsächlich an den Tisch zu setzen und zu überlegen, wie können wir hier weiter miteinander arbeiten zum Beispiel, ja, oder weiter miteinander leben.
Ja, das ist wunderschön. Da hat der Klaus Karstedt immer so das Klopapierrollenbeispiel gebracht. Da war ein Paar auch bei ihm. Da ging's immer um diesen Streit, ob das Klopapier nur links oder rechts eingehängt wird. Was konnte man sich nicht über das Klopapier streiten, bis man gemerkt hat, ja, es geht um ganz was anderes. Es geht weder um die Zahnpastatube, noch um Abfall, noch um Klopapier. Wie du sagst, diese Geschichten, die da immer erzählt werden, die Beispiele, wo der andere versagt und einfach alles falsch macht. Nee, es ging in dieser Beziehung darum, dass es einen Unterschied gab, wie wer in der Beziehung dominiert hat. Und letztendlich ging es um Gleichberechtigung, um das Gefühl, sich ja equal zu fühlen. Das war das Bedürfnis. Und es ging nicht um Klopapierrollen. Und das zu erkennen, um was geht es wirklich, also weg von der Wie-Ebene, immer ins Was. Und da hat die GfK eine unglaubliche Kraft und auch die richtige Methode, dahin zu kommen, weil du anders fragst. Und weil du eben nach unten gehst und nicht oben bleibst und dich da verhedderst. Ja.
Ich hätte eine Frage an euch tatsächlich.
Okay.
Es gibt ja diesen ewigen Streit, sag ich mal, oder diese Debatte um, was muss ich zuerst ändern? Ja, ist es zuerst die Haltung, die sich ändern muss, oder ist es zuerst Verhalten, was sich ändern muss? So, was sagt ihr dann dazu?
Idealerweise immer in der Gleichzeitigkeit. Ah ja, und es ist auch, glaube ich, so.
Ja.
Ja, es gibt ja diese Idee aus der Verhaltenstherapie, dass es einfacher ist, über neues Verhalten zu neuem Denken zu kommen, als über neues Denken zu neuem Verhalten. Also sagen wir oft, ja, versuch da einfach mal Verhaltensexperimente zu machen. Sei spielerisch damit, ja, mach mal Musterbrüche und guck mal, was dann entsteht. Ja, so ist gar nicht so die Frage, was er sich ändern muss, sondern wo hast du einen besseren Zugriff drauf? Und da sage ich immer, ja, Verhalten hast du unter Umständen einen besseren Zugriff drauf, ja, kannst ja experimentieren und dann vielleicht auch eher in den symptomfreien Zonen. Ja, so da, wo es noch nicht voll auf Ladung ist. So das, was ich ja auch schön finde, was du gesagt hast, GfK ist ja auch oft was ich benutze als Trockenübung. Ich mach's sozusagen im stillen Kämmerlein und schreib's mir mal auf, was habe ich denn wirklich wahrgenommen, beschreib's doch mal, ohne zu bewerten, welche Gefühle habe ich denn, um mehr Zugriff zu haben zu mehr Möglichkeiten, die dann sozusagen im Ernstfall dann zum Tragen kommen können. Ja. Und da, glaube ich, sind dann so die Verhaltensexperimente, die mir zeigen können, ach, eine andere Haltung ist möglich. Ja, und dann bedingt das eine das andere, ne? Und irgendwann hast du in bestimmten Bereichen eine neue Haltung und sagst du, nee, so verhalte ich mich nicht mehr, meine ich mehr. Und dann geht's von alleine, ne?
Man hat ja manchmal so fast paradigmatische Haltungserweiterungen, wo man so wirklich was erlebt hat und automatisch verhält man sich nicht mehr so. Also ja. Es ist immer beides, glaube ich. Und Menschen haben auch zu sich selbst einen unterschiedlichen Zugang. Manche vielleicht mehr über die Haltung, manche mehr über das Verhalten. Und es gibt manche, die machen es halt immer so in der Gleichzeitigkeit ein bisschen. Dann hat man ja wieder Regression, dann gibt's wieder Progression. Das ist ja auch ein sehr systemischer, komplexer Prozess.
Ja, ich stelle mir das immer wie so Zahnräder vor, ne? Es fließt so eins ins andere. Und irgendwann sind es dann eben keine Zahnräder, sondern irgendwann ist dann diese Verhaltensweise, ändert sich dann, weil ich eben tatsächlich andere Haltung habe. Und ja, bei manchen gehe ich eben wieder dann zurück auf Null manchmal durch bestimmte Ereignisse. Ja, muss dann wieder anfangen zu reflektieren erstmal und zu gucken, warum bin ich da jetzt wieder in eine frühere Haltung gerutscht.
Und das Schöne eben an der GfK ist dann, dass ich dann auch diese Selbstempathie mit mir haben kann. Nämlich, ich kann mir verzeihen, okay, und jetzt bin ich halt regrediert, wie das ja der Gunter Schmidt auch so schön sagt, so in der Hypnosystemik, dass man wirklich mit sich dieses Wohlwollen hat, diese Selbstempathie, diese Selbstliebe, dann habe ich sie auch mit anderen. Dann kann ich halt zuschauen und jetzt rutscht man gerade in die Regression. Und das ist eine Hauptfähigkeit, eine Haltungserweiterung, die mit durch die GfK einfach auch gefühlt und gedacht werden kann. Und das Schöne an der GfK ist, dass ja das Denken und das Fühlen endlich zusammenkommt, weil wir ja so die erste Aufklärung, die Ratio, und du hast am Anfang ja schon gesagt, wir sind so im Kopf und so abgeschnitten teilweise von unseren Gefühlen, und jetzt dürfen die wieder dazukommen, aber die Emotionen von ganz früher werden jetzt zu Gefühlen, weil wir unseren Verstand einsetzen. Und in der zweiten Aufklärung dürfen wir jetzt ganze Menschen sein, die denken und fühlen können. Und das ist natürlich nochmal auch eine große, große Erweiterung unseres gesamten Verhaltens- und Haltungsrepertoires.
Ja, schön. Ja, das wollte ich nochmal fragen. Dankeschön.
Ja, das war jetzt ein super interessanter Podcast für mich in einer ungewohnten Rolle, nämlich mal auch hierbei zuzuhören, und ich bin ja auch immer offen für Verhaltensexperimente, ne? Und was ich jetzt so mitgenommen habe, ist ja, oder was mir auch nochmal deutlich wurde, die Kommunikation ist immer etwas, was in Verbindung entsteht, ja, und dieses sich des in Verbindung Seins bewusst zu sein, macht ja schon mal den Unterschied, uns als Co-Kreateure auch der eigenen Spannung zu erleben. Und wie hilfreich letztendlich da doch Sprache ist, um diese Spannung moderieren zu können und bewussteren Zugriff haben zu können zu den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen. Und das ist sicherlich eine Kulturtechnik, in der wir noch nicht so ausgebildet worden sind. Und wenn wir jetzt Hörerinnen haben, die sagen, diese Kulturtechnik der gewaltfreien Kommunikation, ja, da möchte ich da auch mal ein bisschen mehr von wissen. Ich habe jetzt irgendwie schon mitgekriegt, ja, da gibt's 4 Schritte. Was würdest du denn, Katharina, den Hörerinnen empfehlen, wie man da so einen Einstieg findet?
Ja, also der Einstieg ist für mich wirklich erstmal sich bewusst zu machen, dass ich etwas ändern möchte, zu überlegen, was zieht mich denn dahin, mich damit auseinanderzusetzen, und dann erstmal zu versuchen, wirklich diese Beobachtung zu machen. Ja, also sich in Situationen mal rauszunehmen oder nach Situationen mal rauszunehmen und zu gucken, was ist da eigentlich gerade wirklich passiert. Also ein Interesse dafür zu entwickeln, da genauer hinzuschauen. Und dann gibt es ja unglaublich viele tolle Angebote auf dem Markt, Podcasts und Bücher, sich da mal mit auseinanderzusetzen, YouTube-Videos. Aber eben, und das hoffe ich, da konnte ich eben dazu beitragen, nicht vor dem Hintergrund, ich habe jetzt diese 4 Schritte und möchte dann anders reden, sondern wirklich aus einer Neugier heraus, wie es anders sein kann, mit sich selbst in Kontakt zu kommen, also klarer zu werden, innerlich auch klarer zu werden und sich dann damit mal auseinanderzusetzen.
Ja, ich danke euch beiden für den wunderbaren Austausch, und ich hoffe, wir haben neugierig gemacht auf gewaltfreie Kommunikation und wie das auch uns bei der Haltungserweiterung unterstützen kann. Danke.
Danke.
Danke euch für das Gespräch.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.